mir sein können und willig sind. Hört sich zwar immer so ein bisschen krass an, aber ich bitte dich, dass unsere Herzen offen sind für dich. Amen.
Amen. Vielen Dank. Ihr Lieben, wir leben heute in einer sehr medialen Zeit. Ihr kennt es vielleicht, dass uns irgendwelche Bildchen zugeschickt werden, irgendwelche Videos. Und es kostet sehr viel Kraft und Disziplin, das nicht anzuschauen. Vielleicht habt ihr euch das schon mal vorgenommen, so ein bisschen medialen Detox zu betreiben. Und doch wird einem das zugeschickt, man kommt fast nicht drum rum, es sich anzuschauen, ob diese Videos und Bilder manchmal mehr Sinn machen oder manchmal weniger Sinn. Aber mir wurde neulich so ein Video angezeigt. Ich war in einem schwachen Moment und habe es angeschaut. Und in diesem Video ging es darum, dass mittlerweile bekannte, berühmte Persönlichkeiten dabei begleitet wurden, wie sie in ihre ehemaligen Schulen zurückgingen und dort Lehrende überrascht haben. Und es war ein sehr emotionales Video, denn diese Begegnungen waren sowohl für die jetzt berühmten Persönlichkeiten als auch für die Lehrkräfte besonders. Die Lehrerinnen und Lehrer waren überrascht, dass ihre ehemaligen Schützlinge sie überrascht haben. Und es war alles sehr bewegend. Man kann also darauf zurückschließen, dass zwischen den jetzt berühmten Leuten und den damals Lehrenden irgendeine besondere Art von Beziehung geherrscht hat. Irgendeine Beziehung, die schätzungsweise schon lange bestand, bevor sich irgendeine Art von Ruhm abzeichnete. Und eine Beziehung, in der die jetzt berühmten Persönlichkeiten gesehen wurden, in denen ihnen irgendeine Art von Unterstützung zuteil wurde oder in denen sie einfach wahrgenommen wurden, von einem anderen Menschen gesehen wurden. Vielleicht wurde irgendwie schon in sie investiert, sei es, dass schon Talente gesehen wurden, gefördert wurden oder auch gar nicht, aber irgendjemand hat diese jungen Menschen wahrgenommen. Wir wissen nicht genau, was die Lehrer gemacht haben, aber sie müssen auf jeden Fall einen besonderen Stellenwert in dem Leben von den Musikern, Sportlern oder Schauspielern, die in diesem Video gezeigt wurden, einnehmen. Und mich hat dieses Video nachdenklich gemacht. Unter anderem, weil ich diese Situation kenne. Nicht, weil ich jetzt berühmt bin, aber ich habe so einen kleinen Rückblick auf mein Leben gewagt und überlegt, hey, wer waren zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die mir vielleicht als Teenie in besonderer Art und Weise zur Seite standen? Wer waren so besondere Menschen, die mich irgendwie mal gesehen haben, vielleicht gefördert haben, einfach mal nachgefragt haben und in irgendeiner Art und Weise Zeit, Kraft, Energie in mich investiert haben? Und vielleicht ist es das wert, so einen Rückblick auch mal für sein eigenes Leben zu führen und zu sehen, hey, gibt es da diese Person, vielleicht auch Personen, die sich über bestimmte Lebensphasen und Lebenszeiten einfach mal in dich investiert haben. Und das hat mich sehr dankbar werden lassen und vielleicht ist es wert, diesen Personen, wenn du sie denn in deinem Leben hast, auch einfach mal Danke zu sagen. Wenn vor allem diese Personen noch leben, es gibt auch Momente, da ist das schon vorüber, aber wenn die Personen noch leben, seien es Nachbarn, Lehrer, Seelsorger, Eltern, vielleicht auch ehrenamtliche Mitarbeiter, egal wer sich da irgendwie in dich investiert hat, einfach mal Danke zu sagen. Und wenn ihr diesen Rückblick wagt, dann wird euch eines auffallen, höchstwahrscheinlich sind diese Personen, die sich in euch investiert haben, keine berühmten Persönlichkeiten, sondern ganz normale Menschen. Menschen so wie du und ich, die aber doch irgendetwas, sei es noch so etwas Kleines, aber sehr Entscheidendes in deinem Leben hinterlassen haben. Und dich höchstwahrscheinlich mitgeprägt haben, dass du heute so sitzt, wie du hier sitzt und auf dem Weg bist, auf dem du bist. Und das Spannende ist, die Bibel kennt solche Personen ebenso und genau so eine Person wollen wir uns heute anschauen, aus dem schon genannten Dreiklang von gesegnet, gesandt und gebraucht. Und diese Person, ein Mann, hat eben eine entscheidende Rolle im Leben von dem berühmten Paulus, in dem Text noch Saulus, gespielt. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, um wen es gehen wird. Es geht um Hananias. Und dabei ist zu beachten, dass die Apostelgeschichte drei Hananiase kennt. Das sind nicht dieselben. Falls ihr also heute diesen Namen schon mal habt und euer Kopf gleich in eine bestimmte Geschichte reinswitcht, lasst es mich kurz aufklären. Wir haben relativ zu Beginn der Apostelgeschichte Hananias, den Ehemann von Sapphira. Die beiden sind in der Urgemeinde mit dabei, begehen dann doch den Fehler, dass sie Geld veruntreuen, den Heiligen Geist belügen und als Belohnung mit dem Tod davonkommen. Dann haben wir relativ am Ende der Apostelgeschichte nochmals einen Hananias, der als Hohepriester hier fungiert, aber auch eher als Negativbeispiel. Und wir wollen uns heute in der Mitte den Hananias anschauen, der einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und der einfach so ganz anders ist als die anderen. Und ich habe uns ganz bewusst etwas mehr in der Textlesung, etwas mehr Kontext gegeben, damit wir einfach sehen, in welcher Situation dieser Hananias steckte und welche Rolle er gespielt hat. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, stellt ihn uns als einen gewöhnlichen Jünger von Jesus vor, der in Damaskus lebt. Und wir erhalten keinerlei Begleitinformationen. Wir wissen nicht, was dieser Hananias beruflich macht. Wir wissen nicht, ob er irgendeine besondere Stellung in der Gemeinde hatte, dass er dort Ältester war oder in der Gemeindeleitung tätig oder irgendwas, sondern er wird uns schlicht als ein Jünger von Jesus vorgestellt. Und Hananias wird jetzt für diesen einen Blick seines Lebens quasi ins Rampenlicht gestellt und im Anschluss daran taucht er in der Bibel nie wieder auf. Und doch zeigt uns dieser Text und seine Treue etwas, das bis heute nachwirkt und uns zum Vorbild sein kann. Und alleine das finde ich schon bemerkenswert, dass seine Geschichte in der Bibel steht. Denn in der Bibel haben wir häufig diese Geschichten dieser großen Glaubenshelden, die viel Raum und Platz in der Bibel einnehmen, die bestimmte Strömungen leiten. Das sind die Geschichten, die wir häufig in den Kinderstunden erzählen oder auch auf dem Zeltlager als Thema machen. Aber die Bibel kennt genauso die Geschichten von scheinbar unscheinbaren Leuten. Und es ist so schön, dass hier mal eine Geschichte hervorgehoben wird, die davon zeugt, dass das Reich Gottes von so vielen unbekannten Gläubigen lebt, die vielleicht nur einmal auftauchen, die zu hunderttausendfach aber kein einziges Mal auftauchen, deren Dienst Tag für Tag seit Jahrhunderten treu stattfindet, der aber nirgendwo namentlich aufgeschrieben ist oder irgendwie in einer besonderen Art und Weise festgehalten wird. So wie der Dienst von Hananias hier in dieser Geschichte. So tun wir Dienste Tag für Tag treu im Glauben an Jesus und wir tun diese Dienste wie Hananias. Tag für Tag. Und ob wir das erkennen oder nicht, ob da gerade etwas geschieht oder wir es wahrnehmen oder nicht, doch diese Treue macht diesen stetigen Unterschied. Und genau so baut Jesus seine Gemeinde. Nicht ausschließlich durch diese großen, bekannten, berühmten Namen, durch diese großen Heldengeschichten, sondern mit Tausenden, mit Millionen von Hananiasen seit Anbeginn der Zeit bis heute und auch darüber hinaus. Und so finde ich es, ist es so bemerkenswert, und das müssen wir uns, glaube ich, auch einfach ab und zu mal sagen lassen oder vor Augen halten, dass das Reich Gottes genau so tickt, dass jeder und jede im Reich Gottes wertgeschätzt ist, in dem kleinen, vielleicht unscheinbaren Dienst, genau dort, wo wir heute sind, sind wir von Gott unendlich wertgeschätzt und tragen unseren Teil dazu bei, dass das Reich Gottes sich ausbreitet und gebaut wird. Und wenn wir das nicht tun würden, dann wird etwas Entscheidendes fehlen. Und so liegt unser Fokus heute auf diesem unscheinbaren Jünger Jesu zur damaligen Zeit in Damaskus. Aber das Entscheidende ist, dass er von Gott angesprochen wird. Bei euch sieht die PowerPoint besser aus als bei mir da hinten. Was gut ist, sonst hätte ich mich jetzt dafür entschuldigt, dass hier etwas verzogen ist. Aber hier ist alles perfekt. Gott sagt Hananias. Er nennt ihn beim Namen, Gott weiß um seinen Jünger, um sein Kind dort in Damaskus und Hananias reagiert prompt. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Ganz schlichte Worte, die unglaublich schön sind, denn sie zeigen uns, dass nicht nur Gott Hananias kennt, sondern dass Hananias Gott kennt. Diese Reaktion zeigt uns, dass Hananias die Stimme Gottes höchstwahrscheinlich schon zuvor einmal gehört hat, wahrgenommen hat. Es lässt darauf schließen, dass er höchstwahrscheinlich täglich mit Gott in Beziehung ist und dass er innerlich sofort weiß, hey, es ist Gott, der mich dort anspricht. Und so fällt es Menschen, die auch damit rechnen, dass dieser lebendige Gott sie anspricht, rechnen damit, dass sie angesprochen werden. Und er reagiert mit, hier bin ich, Herr. Er hat diese innere Antenne dafür, dass Gott spricht und jetzt eine Führung für sein Leben vorbereitet hat. Und damit ist Hananias gesegnet, dass er Gott kennt. Und er reiht sich mit seiner Reaktion in ein Muster von biblischen Persönlichkeiten ein, die ebenso auf diese Ansprache von Gott reagiert haben. Mit diesen simplen Worten, hier bin ich, Herr. Und vielleicht ist das ein biblisches Muster, das es wert ist, mit in unsere eigene Beziehung zu Gott zu nehmen. Damit zu rechnen, dass der lebendige Gott auch heute noch spricht, dass er dich beim Namen nennt und dich kennt. Und dass die Reaktion von unserer Seite aus ganz einfach sein kann, indem wir sagen, hier bin ich, Herr. Und Hananias Reaktion ist eine ganz andere als die von Saulus, die wir weiter oben im Text gehört haben. Denn Saulus musste fragen, wer bist du, Herr? Er kannte Jesus zu dem Zeitpunkt noch nicht. Nachdem Hananias angesprochen wurde, hört er seinen Auftrag von Gott und wird gesandt. Er soll zu eben diesem Saulus gehen und ihm die Hände auflegen, sodass der Erblindete wieder sehen kann. Und das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein für Saulus, denn für Hananias, denn Saulus ist, wie uns der Text sagt, nicht irgendjemand, sondern jemand, der einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn führt. Sprich, Hananias wird mit diesem Auftrag in eine Situation der Lebensgefahr geschickt. Das ist für unsere Lebenswelt vielleicht ein bisschen fern, aber auch uns ruft Jesus in eine Art Sterbeprozess, wenn wir das so ausdrücken wollen. Denn die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus folgen, sollen wir dieser Welt sterben. Wir sollen diesen menschlichen, fleischlichen Begierden sterben. Und für andere Menschen in dieser Welt ist es nicht nur ein übertragenes Sterben, sondern eine Realität, dass wenn Jesus sie heute ruft, begeben sie sich in Lebensgefahr. All die Brüder und Schwestern auf der Welt, die unter Christenverfolgung leiden, begeben sich in Lebensgefahr, wenn sie Ja zu Jesus sagen. Und ich bin nicht mehr genau sicher, von wem das Zitat stammt. Ich glaube von Bonhoeffer, der sagte, wenn Jesus uns ruft, ruft er uns eigentlich in den Tod. Und das ist etwas, das wir nicht häufig predigen, zähle ich mich dazu, aber das wir vielleicht mal wieder hören müssen. Gleichzeitig lädt uns Jesus damit zum ewigen Leben ein. Das ist immer so ein bisschen ein Paradox. Aber in dieser Situation für Hananias bedeutet sein Reagieren auf Jesus Lebensgefahr. Und auch hier tritt dann nach dieser Reaktion wieder ein Muster ein, das uns in der Bibel häufig begegnet. Die erste Reaktion, hier bin ich. Dieser Reaktion folgt dann eine sehr ehrliche Reaktion, die mit Argumenten gespickt ist, die mit Einwänden, vielleicht auch Zweifeln durchtränkt ist, warum er denn diesem Auftrag Gottes, warum er den für keine so gute Idee hält. Denn falls es Gott irgendwie nicht mitbekommen haben sollte, informiert Hananias Gott darüber, dass Saulus schreckliche Dinge mit seiner Gemeinde gemacht hat. Und ich finde, das ist auch eine typisch menschliche Reaktion, auch von unserer Seite, dass wenn wir Aufträge von Gott bekommen, dass wenn wir uns da mal selber zuhören, wie viele Argumente wir sehr schnell bei der Hand haben, warum wir etwas nicht tun können. Das ist gar kein Vorwurf, sondern wir befinden uns da mit Hananias und anderen biblischen Figuren in bester Gesellschaft. Mose zum Beispiel wies Gott darauf hin, dass er ja kein großer Redner ist und dass es nicht so clever wäre, ihn zu schicken. Jesaja führt seine unreinen Lippen als Argument gegen seine Erwählung an. Jeremia meint, dass er viel zu jung ist. Maria dachte an die biologische Unmöglichkeit, ein Kind als Jungfrau zu gebären. Und auch Zacharias dachte daran, dass es in seinem Alter nicht klappen wird, noch einen Sohn zu zeugen. Und die Einwände, so scheint es, haben wir sehr schnell zur Hand, um Gott klarzumachen, warum wir nicht die Richtigen sein können, seinem Auftrag zu folgen. Doch wie in allen anderen Beispielen hat Gott auch hier vorgesorgt, aber nicht irgendwie mit einer großen Argumentationskette, nicht damit, dass er jemand anderen schickt oder zur Seite stellt, sondern er sagt Hananias schlicht, geh nur. Nach dem Motto, hey, ich habe das vorbereitet, kannst mir vertrauen, mach dich auf den Weg, das wird schon. Und wir unterscheiden uns, glaube ich, häufig nicht in diesem biblischen Muster. Auch uns fallen schnell die Gründe ein, warum wir etwas nicht machen können. Und das bitte nicht falsch verstehen. Es gibt Lebenssituationen, in denen das nicht möglich ist. Aber ich glaube, das weiß Gott ganz genauso. Und wenn wir mal den Eindruck haben, etwas tun zu sollen, dann hört euch selber mal zu, in Gedanken, in Gebeten. Und suchen wir darin tatsächlich nach Gründen, es nicht tun zu können? Oder doch suchen wir diese Beziehung zu Gott, die es ermöglicht? Und lassen uns von Gott den Weg zeigen, wie er es sich gedacht hat. Und das Spannende ist, dass die Bibel Raum für Zweifel gibt. Das heißt nicht, dass wir jeden Auftrag einfach blind schlucken sollen, sondern Gott gibt diesen Raum, wo wir Zweifel äußern können, wo wir sagen können, hey, wir sehen das eigentlich gerade im nicht möglich, doch Gott reagiert hier immer positiv, immer einladend zur Beziehung, sodass der Auftrag nachher doch stattfinden kann. Und so lässt sich Hananias trotz dieser Zweifel von Gott ansprechen und reiht sich ein in seine biblischen Kollegen und geht nach dieser Aussprache mit Gott. Er lässt sich beauftragen, er lässt sich senden, er wagt Vertrauen und diesen Schritt zu Gott. Und dabei wird er gebraucht. Alles kommt genauso, wie Gott es vorausgesagt hat. Und er ist eben in diesem guten Werk vorhanden oder unterwegs, das Gott zuvor vorbereitet hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr vielleicht irgendwie auch sehr am Kämpfen wart, gezweifelt habt, ob ihr richtig unterwegs wart. Und wenn ihr dann merkt, hey, ich mache mich auf den Weg Gottes und plötzlich geht Tür für Tür auf. Und ihr müsst gar nicht mehr kämpfen, sondern ihr wisst, hey, Jesus ist vor mir hergegangen und hat alles perfekt vorbereitet. Diese Erfahrung wünsche ich euch, denn es ist eine, ich glaube, mit an der schönsten, die wir Menschen machen können. Und es ist sehr erstaunlich. Ich weiß nicht, wie groß Damaskus damals war, aber ich gehe davon aus, dass der Weg von Hananias Haus zu dem Haus, wo Saulus war, nicht sonderlich weit war. Doch in dieser Zeit passiert mit Hananias richtig viel. Gott wirkt in ihm und aus der Furcht, aus dieser Menschenfurcht vor Saulus, wird geschwisterliche Liebe. Denn die ersten Worte, die Hananias an Saulus richtet, ist: Saul, mein Bruder. Er macht kein Wort des Vorwurfs, was Saulus irgendwelchen Geschwistern angetan hat, sondern er weiß, was Saulus passiert ist. Er weiß, was mit einem Menschen geschieht, der Jesus begegnet. Er weiß, was es heißt, Jesus zu begegnen, ihn kennenzulernen. Und er weiß, dass das mit seinem Leben einiges gemacht hat. Dass er quasi um 180 Grad gedreht wurde. Und er lässt sich, Hananias, lässt sich von Gott gebrauchen, um dieses Wunder an Saulus geschehen zu lassen. Und wird damit selbst als Werkzeug von Gott gebraucht. Gott schickt ihn los, um Paulus, Saulus zu einem Werkzeug zu machen. Doch dabei wurde Hananias selbst als dieses Werkzeug Gottes gebraucht. Und ab diesem Punkt, nach dieser Handauflegung, legt die Bibel ihren vollen Fokus auf Saulus, dann auch bekannt als Paulus. Und von Hananias hören wir nie wieder auch nur ein Wort. Von ihm hören wir keinen Missionsbericht, wir hören keine Wunderberichte mehr, wir hören keine Briefe. und müssen davon ausgehen, dass er nach diesem Erlebnis mit Gott schlicht in sein ganz normales Leben, in seinen ganz normalen Alltag zurückgegangen ist. Dahin, wo er vor dem Auftrag war und sowas Krasses für die gesamte Christenheit getan hat. Und von dort, in seinem normalen Alltag, wird er wahrscheinlich seine Beziehung zu Gott weitergelebt haben, wie auch zuvor. Wahrscheinlich etwas gestärkt, vielleicht auch neu motiviert, aber man hört nie wieder etwas von ihm. Und wie vielen Christen geht es höchstwahrscheinlich genauso. Vielleicht auch dir und mir. Wir werden auf diese Art und Weise vielleicht einmal in unserem Leben gebraucht. Vielleicht, wenn wir diesen Auftrag Gottes spüren, zu einem anderen Menschen hinzugehen, bestimmte Sachen zu sagen, vielleicht sogar auch die Hand aufzulegen. Vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Wunderheilung erlebt. Aber wir werden wohl nie auf diese Art und Weise im Mittelpunkt stehen. Zumal die Bibel schon fertig geschrieben ist, da werden unsere Namen auf gar keinen Fall mehr drin auftauchen. Aber auch sonst, es ist höchst unwahrscheinlich, dass wir in einer Art in vielleicht 500 Jahren irgendwo kirchengeschichtlich bekannt und berühmt werden. Und trotzdem hat unser Leben denselben Stellenwert, indem wir treu Tag für Tag unseren Dienst machen. Und es ist das Schöne, dass das Reich Gottes eben so anders tickt, dass diese vielen kleinen, unscheinbaren Momente in einem anderen Leben doch alles verändern können. Ob wir das jemals mitbekommen oder nicht mitbekommen. Doch darauf kommt es an, auch gar nicht an, denn Jesus treu zu sein und die Bereitschaft zu haben, zu hören und zu sagen, hier bin ich her, zu beten, was jeder von uns machen kann, zu dienen, vielleicht auch Kranke zu besuchen, einander zu ermutigen, freigebig zu sein in Zeit, Geld, Gebet, Ressourcen oder andere zu ermutigen, sie zu sehen, ein Wort der Ermutigung weiterzugeben, vielleicht auch ein Wort der Korrektur, ein Wort von Gott. Und so wird Reich Gottes gebaut, dass diese unscheinbaren kleinen Dienste wahrnimmt und diese von Gott so unendlich gewertschätzt sind. Und das finde ich so unendlich schön zu wissen, dass Jesus keinen Dienst übersieht, sei es noch so klein. Jesus sagt selbst, sei es nur das kalte Glas Wasser, was an so einem Tag einen riesen Unterschied machen kann. Und ich finde es so tröstlich, dass Gott hier so anders ist, dass Jesus keinen Dienst vergisst und dass er keinen Dienst übersieht. Und Hananias hat in dem Leben von Saulus eine entscheidende Rolle gespielt, ohne zu wissen, was daraus wird. Und ich bin nicht sicher, wie oft Saulus in seinem späteren Dienst und Leben an Hananias gedacht hat. Wenn er manchmal im Gefängnis saß oder in seiner Schreibstube oder irgendwo zurückdachte an Hananias, an diesen schlichten Jünger, der sich auf so eine Art und Weise von Gott hat gebrauchen lassen. Und es ist uns auch nicht überliefert, ob die sich jemals wiedergesehen haben, ob die sich bei einem Wein zusammengesetzt haben und in Erinnerung darüber geschwelgt haben, wie das denn damals war. Dass man wieder sehend ist, dass er sich getraut hat, hinzugehen und die Hände aufzulegen. Wir wissen es einfach nicht, doch ich bin ziemlich sicher, dass Saulus wusste, welchen hohen Stellenwert Hananias in seinem Werdegang und in seinem Leben hatte. Ein normaler Jünger Jesu, der sich hat gebrauchen lassen und damit einen ungeahnten Unterschied gemacht hat. Und es ist ein bisschen so wie bei den Lehrern und den berühmten Persönlichkeiten zu Beginn meiner Predigt. Sie haben in ihrem ganz normalen Leben in einen Menschen investiert, ohne zu wissen, was nachher rauskommt. Und diese Menschen kennen wir heute auch nicht. Auch wir kennen nur diese berühmten Persönlichkeiten, die daraus wurden. Und doch haben sie eine entscheidende Rolle gespielt. Und zum Ende will ich uns einen Moment der Stille vor Gott geben. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch deine Handflächen auf deinen Schoß legen, nach oben geöffnet, um zu signalisieren, alleine schon körperlich zu signalisieren, hier bin ich her. Ich rechne damit, dass du als lebendiger Gott sprichst. Und vielleicht helfen dir diese Fragen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, die der Text heute aufgeworfen hat. Möchte Gott im Moment zu dir sprechen? Gib ihm gerne diesen Moment Zeit, zu dir zu reden. Dann gibt es vielleicht einen Auftrag oder einen Menschen, ne, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und wenn du dir selbst zuhörst und diesen Auftrag vielleicht bereits kennst, was sind deine Argumente, es nicht zu tun? Und wäre es heute vielleicht die Gelegenheit, sich von Gott senden zu lassen und loszugehen? Und worin darfst du darin vertrauen, dass Gott einfach schon alles vorbereitet hat und du voller Vertrauen gehen darfst? Für wen kannst du ein Hananias sein? Vielleicht ist es aber auch dran, einfach mal nachzudenken, hey, wer war denn so eine Art Hananias in meinem Leben? Wer hat mich begleitet? Wer hat mir irgendwie gedient? Vielleicht ist es dran, Gott für diese Person zu danken, sie auch im Gebet zu segnen und gerne dieser Person eine Nachricht zu schreiben. Wenn das heute so gar nicht dein Thema ist, lade ich dich ein, für unsere verfolgten Geschwister zu beten, die in Lebensgefahr stecken. Und wenn du heute hier sitzt und ehrlich sein musst und vielleicht dir ehrlich eingestehen musst, dass du eher wie Saulus bist und fragen müsstest, wer bist du, Herr? Weil du Jesus bisher gar nicht persönlich kennst, dann nimm gerne diesen Moment und lade Jesus ein, dass er diesen Moment gestaltet, sich dir vorstellt und dass du Jesus Raum gibst, dir zu begegnen. Die Band wird das Ganze ein bisschen musikalisch unterlegen und ich werde mit einem Gebet abschließen. Ich lade ein, dass wir eine gute Minute der Stille vor Gott haben. Jesus, ich danke dir sehr, dass du uns beim Namen kennst und dass du uns beim Namen nennst. Und ich bitte dich, dass wir dich hören, dich wahrnehmen. Du weißt, in welchen Lebenssituationen wir stecken. Du weißt, wo wir uns Auftrag von dir wünschen, wo wir ihn vielleicht schon erhalten haben, wo wir uns verweigern oder mittendrin sind. Du weißt, wo wir uns vielleicht auch einfach einen Hananias in unserem eigenen Leben wünschen. Und ich danke dir, dass du Gott bist, der Leben für uns vorgesehen hat, der uns sendet, der uns gebraucht, der uns segnet. Und ich danke dir sehr, dass da, wo wir dir folgen, Wege des Lebens sind, weil du ein Gott bist, der in Freiheit führt. Und um diese Erfahrung bitte ich dich, Jesus, von dir gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden, an der Hand genommen zu werden. Und ich danke dir sehr, dass du in uns lebst, die wir dich kennen und bekennen. Und dass wir uns gegenseitig deine Aufmerksamkeit geben dürfen, deinen Blick, einer Geste, mit guten Worten, mit Unterstützung. Jesus, vielen Dank, dass du uns als Jüngerinnen und Jünger in dein Reich gestellt hast und dass wir darin unterwegs sein dürfen, darin Unterschiede machen, im Großen und im Kleinen, und dass du sie siehst. Dass du mit dabei bist, dass du Kraft und Energie schenkst und dass niemand zu kurz kommt, Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns segnest, uns ansprichst